Herr Magin, Herr Kauert, Halloween steht vor der Tür und da passt das heutige Thema ganz gut hinein, denn wir sprechen über Ihr Buch Spukorte in der Pfalz von Irrlichtern, Geisterhunden und weißen Frauen. Dabei haben Sie, Herr Magin, als Autor und Sie, Herr Kauert, als Fotograf Ihren Dienst geleistet. Und meine erste Frage vielleicht vorweg, ist Halloween eigentlich ein Ding für Sie beide, da es ja in der Form auch etwas ist, das aus den USA herübergeschwappt ist und manche haben da ja so ein bisschen ihre Probleme damit?
Also für mich ist es keine Feier. Ich finde das okay. Ich sehe, wie viel Spaß die Kinder dabei haben, habe eine Schüssel Süßigkeiten hinter der Tür platziert. Ich bin aber selber kein so Verkleidungs- und Rumziehtyp. Also für mich ist das eher, ich sehe das amüsiert und stelle eben fest, dass das immer stärker sich verbreitet.
Ja, ich sehe es gar nicht ganz genau so. Das ist einfach von Amerika rübergeschwappt und als Kind hat man es mal gesehen bei Snoopy oder so in solchen Serien. Aber es spielt für mich auch überhaupt keine Rolle.
Was mir an Ihrem Buch aufgefallen ist, Burgen. Es geht viel um Burgen. Es wird viel über Burgen berichtet und Burgen sind ja auch prädestiniert für Spukgeschichten, oder?
Es ist kein Wunder, dass so viele Burgen dabei sind, weil die Pfalz natürlich ein Burgenland ist. Ich glaube, über 300 Ruinen kann man bei uns noch sehen. Das ist in Deutschland durchaus nicht die Norm. Also man kann, wenn man wandern geht, eigentlich keine 5 Kilometer laufen, ohne irgendwo vorbeizukommen. Dabei kommen die auch aus sehr vielen Zeitepochen. Also wir haben sogar römische Bergburgen hier, das gibt es ganz selten. Und dann natürlich frühmittelalterliche Burgen, die sogenannten Motten. Klingt wie Schmetterlinge, handelt sich aber um so einen Erdhügel mit einer einfachen Burg drauf. Wir haben saalische und staufische Festen und wir haben sogar noch Renaissance-Schlösser. Also es gibt eine große Menge Burgen und es ist auch so, dass natürlich in Burgen traditionell Gespenster gesehen werden. Der englische Geisterforscher Alan Murdy, der hat eine Statistik gemacht nach Zeitungsberichten 2009 und hat festgestellt, dass die Hälfte aller Sichtungen in Gebäuden stattfindet, die 100 Jahre oder älter sind. Also wir haben nicht nur die Legenden, die wir sowieso erwarten könnten, sondern ist es auch so, dass da solche Erfahrungen einfacher gemacht werden als anderswo. Mhm.
Ich bin ja Franke und ich bin früher oft auf der Feste Coburg gewesen, als Kind. Mein Großvater hat da gearbeitet und ich durfte manchmal mitkommen. Ich bin dann meistens an den Ort in der Burg gegangen, vor dem ich mich eigentlich gefürchtet habe. Und das war die Galerie mit den vielen Bildern, teils lebensgroßen Gemälden der ehemaligen Bewohner und anderen wichtigen Persönlichkeiten, wer immer das auch war. Ich habe mir diese Bilder so lange angesehen, bis ich den Blick dieser Personen gar nicht mehr standhalten konnte und dann bin ich weggelaufen als kleines Kind. Wenn man ein Bild nur lange genug ansieht, dann hat man irgendwann das Gefühl, es wird lebendig. Herr Kauert, zieht Sie auch zu Burgen hin?
Auf jeden Fall, ja. Also auch schon seit der Kindheit. Ich bin ja eigentlich aus der Gegend, wo der Herr Magin jetzt wohnt. Und da gibt es ja auch die vielen Burgen im Siebengebirge und am Rhein. Und das war immer schon so ein kleines Steckenpferd von mir, Burgen. Und das Mittelalter auch im Allgemeinen. Und das hat sich halt hier in der Pfalz dann auch fortgesetzt, dieses Interesse daran. Und ja, wie der Herr Magin auch schon gesagt hat, ist das natürlich hier eher ein Ruinenland. Wir haben nur ganz wenige Burgen, die noch erhalten sind, beziehungsweise wieder aufgebaut worden, muss man ja eigentlich sagen. Und ich persönlich bin halt lieber auf Ruinen, weil da halt noch mehr von dem ursprünglichen, von der ursprünglichen Bausubstanz zu erkennen ist, als das, was dann im 18. oder 19. Jahrhundert dann wieder aufgebaut wurde. Mhm. Wie zum Beispiel das Hambacher Schloss oder der Bergwartstein. Ja, das ist ja dann quasi neu aufgebaut, ja, auf den alten Ruinen.
Herr Kauert, bleiben wir kurz bei Ihnen. In welcher Beziehung stehen Sie beide eigentlich zueinander? Das habe ich vorab gar nicht erfragt eigentlich. Sie haben ja zusammen dieses Buch geschrieben, aber es macht den Eindruck, als kennen Sie sich schon länger, ja?
Ja, ganz interessant eigentlich. Wir kennen uns eigentlich auch aus der UFO-Forschung, eigentlich speziell über die GEP, also die Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens aus Lüdenscheid. Der Steffen Bosell ist an mich herangetreten vom Agio Verlag, weil der eine Homepage von mir gesehen hat, wo ich halt Sagenfotos gemacht habe und auch die Sagen dazu. Der hat mich halt gefragt, ob ich halt auch für ein Buch für ihn Fotos machen könnte. Der Ulrich Magin hat halt auch für den Verlag geschrieben. Aber wir kannten es halt vorher schon über diese GEP. Und ja, so ist es eigentlich gekommen, dann, dass wir halt wieder dann mehr Kontakt halt bekommen haben und dann halt auch diese gemeinsamen Interessen halt sich herauskristallisiert haben. Halt nicht nur im UFO, sondern halt auch Sagen und auch Menhire und halt die Sachen, die es halt in der Pfalz hier gibt.
Herr Magin, ja. Sie befassen sich ja auch mit dem UFO-Thema und wenn Sie nun so alte Geschichten über Irrlichter hören, wie es auch im Titel Ihres Buches zu lesen ist, Irrlichter, kommt Ihnen da nicht automatisch auch die UFO-Sache in den Sinn?
Das auf jeden Fall. Das ist eine unbeschreibbare Tatsache, dass Menschen schon immer seltsame Lichter gesehen haben, denen sie jeweils zeitgebunden verschiedene Namen gegeben haben. Irrlichter ist so ein ganz besonderer Typ, den sieht man über dem Sumpf flattern. Früher gab es ja noch mehr Sümpfe als heute, also auch in der Pfalz, auch die ganze Westpfalz war Sumpfland. Und da bei uns spricht man nicht von Irrlichtern, sondern Irrwischen. Aber natürlich muss man das Hochdeutsch Irrlicht schreiben. So wie jetzt Lichter am Himmel als UFOs oder als Raumschiffe, das ist ja die populärste Deutung, betrachtet werden, so hat man früher diese Irrlichter, von denen man nicht genau weiß, was es ist, aber doch vermutet, dass es irgendwelche sich selbst entzündenden Gase sein könnten. Da hat man gedacht, das seien die Seelen im Fegefeuer. Und deswegen gibt es sehr viele Geschichten, wo Irrlichter Menschen ins Verderben locken oder aber, dass Menschen zu irgendwelchen Irrlichtern hingehen und die rufen dann, jetzt hast du mich erlöst. Das ist also, das war die allgemein verbreitete Deutung. Wenn heute jemand Irrlichter sehen würde, würde er sicher irgendwie das Ganze im UFO-Kontext betrachten.
Ja,
das denke ich schon.
Spannend. Von Irrlichtern, Geisterhunden und weißen Frauen habe ich im Rahmen dieses Podcasts schon viel gehört, wenn auch in einem anderen Kontext. Aber es ist interessant, wie weit verbreitet in der Folklore diese mysteriösen Wesen noch sind, oder?
Ja, also ich würde sagen, es gibt in Deutschland sicher zwischen, sagen wir mal, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Geistergeschichten. Das eine sind die traditionellen Sagen, die folgen literarischen Motiven. Das andere ist das, was Leute tatsächlich und real erleben und dann als Geisterbegegnung weitererzählen. Und zu den traditionellen Geschichten gehört sicher sehr der spukende Edelmann, bisschen verwandt mit der wilden Jagd, der rasselt Ketten und ähnliches. Dann gibt es die weiße Frau, die häufig entweder mit Klöstern oder auch Burgen assoziiert ist und sehr flatterhaft rum ist. Das sind vielleicht auch Vorstellungen von Gottheiten von früher, das kann man nicht sagen. Und das dritte ist das unheimliche Tier. Also wir haben in der Pfalz unwahrscheinlich viele Begegnungen mit der Mu-Kuh. Das klingt total lustig, aber das ist ein sehr, sehr beängstigendes Gespenst, was eben wächst und bedrohlich ist. Wir haben schwarze Hunde mit feurigen Augen und wir haben ganz viele Hammel und Hämmel. Praktisch große Schafe, die auch als Gespenst spuken. Also da gibt es eins in Oggersheim, eine Gasse, die hat auch der Peter Kauert schön abgelichtet, wenn ich mich erinnere, wo sowas stattgefunden haben soll.
Ja, die Geistgasse war das in Oggersheim. Ich erinnere mich genau, wo diese Muku unterwegs war.
Na, an dieser Stelle vielleicht mal ein dickes Lob an Ihre Bilder. Ich habe mir die angeguckt in dem Buch. Das sind wirklich sehr, sehr gute Bilder. Also die haben es wirklich gut eingefangen, die Atmosphäre. Sehr schön.
Ja, danke, das freut mich. Da muss man halt auch dem Verlag nochmal danken, dass er die Mut hatte, überhaupt so ein Buch zu machen, weil Schwarz-Weiß-Fotos ist halt immer so ein zwiespaltiges Thema. Und es ist aber keine leichte Kost halt. Dann sind die Bilder ja auch nochmal ein bisschen verfremdet in Infrarot-Fotografie. Das heißt, die Farben werden so ein bisschen anders abgelichtet. Das heißt, blauer Himmel wird zum Beispiel dann schwarz oder grünes Laub wird weiß und das kann so ein bisschen irritieren, aber ich finde, das passt halt zu dem Thema halt perfekt.
Mhm. Herr Kauert, was ist denn Ihr Lieblingsspukort in der Pfalz? Haben Sie da einen?
Sich da festzulegen, ist ein bisschen schwierig. Also was für mich halt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, zum Beispiel das Jagdhaus in Elmstein, das finde ich halt eine ganz stimmige Geschichte, weil es da halt alles hat, was so eine gute Spukgeschichte braucht, halt ein Wesen, was sich da umtreibt und dass die Leute halt so verschreckt halt und was aber auch mit Daten belegt ist, das heißt, also das Jagdhaus wurde halt aufgegeben, weil das halt der Spuk, der da umgegangen ist, einfach zu arg geworden ist. Also es wurde halt verlegt in eine andere Gegend. Und diese Grundmauern von dieser Ruine, von diesem Jagdhaus, die stehen auch noch, halt, die kann man dann noch fotografieren, das ist auch in dem Buch drin. Und das ist, wenn es halt so stimmig ist, dann passt das halt für mich an so einem Ort halt und so einer Geschichte.
Bekommt man denn an dem einen oder anderen Ort als gestandener und rational denkender Mensch und als Autor und / Fotograf trotzdem mal ein mulmiges Gefühl, wenn man dort ist?
Eigentlich schon, ja. Also es gibt so verschiedene Orte, wo ich halt, wenn man halt die Geschichte so im Hinterkopf behält oder Hinterkopf hat, das ist schon manchmal ein bisschen seltsam. Also ich habe dir Ulrich auch schon mal so eine Geschichte erzählt in einer Burg in der Südpfalz, das ist Neudahn. Da bin ich halt damals auch mit meinem Hund rumgezogen, also mit Hund und Kamera, und wo ich dann in die Burg rein bin, da ist der Hund, der eigentlich immer bei mir ist, der wollte nicht da rein. Und in der Burg war auch eine ganz, ganz komische Stimmung halt, also direkt ein paar Grad kälter und halt auch total still. Also es ist halt so ein Empfinden halt, was dann sich halt dann einschleicht. Und ich bin dann halt sehr gerne mit der Kamera auch allein unterwegs, also einmal, weil ich dann halt keine Leute vor der Linse habe, die mich stören. Und weil ich dann halt auch die Atmosphäre so ein bisschen genießen kann. Und das so ein bisschen Gruselfaktor ist halt auch immer mit dabei.
Herr Magin, wie schaut es bei Ihnen aus? Haben Sie auch manchmal ein bisschen Furcht, wenn Sie in so einen Ort gehen?
Ja, Furcht will ich nicht direkt sagen, aber es gibt ja gerade in der Pfalz, in diesen, da wir ja Burgruinen haben, die auch teilweise sehr verfallen sind, aber auch sehr skurril, weil in mehreren Jahrhunderten gebaut und so ein bisschen ineinander verschoben. Da herrscht schon eine Atmosphäre, die der Peter ja auch in den Fotos unfassbar toll eingefangen hat. Also wenn man die Fotos guckt, dann sieht das schon alles sehr, sehr gruselig aus. Meine Erfahrung ist, dass wenn man alleine ist, das kann ganz schön sein, aber man kann auch, und das ist auch gut, weil die Pfalz, bis auf die Haupttouristenattraktionen sind viele Sachen gar nicht so überlaufen. Man kann aber auch das Gefühl haben von Isolation, und dann hört man Schritte oder es wird dunkel im Winter und dann raschelt es im Walde. Da könnte der Förster wahrscheinlich schon sagen, das ist Wildschwein und das ist ein Reh, aber es kann sehr verstörend sein, weil es so weit weg ist von dem, was wir in unseren beleuchteten Innenzimmern und Innenstädten wahrnehmen. Und da ist das ganz spannend, dass man auch manchmal das Gefühl hat, man spürt so diese historische Dimension des Ganzen. Dass man merkt, da ist seit Jahrhunderten was passiert. Das hat man ja nicht immer, wenn man durch eine Fußgängerzone läuft, da fehlt das ja häufig. Ist man nur im Hier und Jetzt, also und zwar nicht in dem buddhistischen, sondern so abgeschnitten von allem. Und in diesen Burgen, da kommt noch dazu, da gibt es ja viele Burgen mit dunklen Gängen, und gerade in der Südpfalz, die sind völlig aus dem Fels geschrotet. Das ist dann schon so, da läuft man und sieht, wenn man sich umdreht, hinten nichts und vorne nichts, sondern nur diesen Gang im roten Sandstein, und das ist schon sehr befremdlich und kann einem dann auch so ein bisschen ja aus dem Alltag rausreißen und in so eine Stimmung reinbefördern. Das kenne ich durchaus.
Reden wir doch über ein paar solche Orte. Fangen wir mal an, ein paar so Dinge zu observieren. Was ist denn der Hexenstein bei Wachenheim?
Also der Hexenstein bei Wachenheim ist sehr wahrscheinlich ein keltischer Menhir, also eine Art eine Grabstele. Also wir würden sagen Grabstein. Und da soll der Sage nach, obwohl ich nicht genau sagen kann, wie alt die Sage ist, sollen sich die Hexen der Region getroffen haben, um zum Sabbat zu fliegen.
Gibt es in der Pfalz viele Hexen, Legenden über Hexen, Sagen, Legenden über Hexen? Oder gab es da vielleicht auch viele im Bereich von der Hexenverfolgung, gab es da viel Aktivität?
Ja, gab es wie überall in Deutschland. Ich würde nicht sagen, es gibt Regionen in Deutschland, in denen die Hexenverfolgung intensiver war. Es gibt auf jeden Fall in Sagen viele Hexen. Die Sagen, die nehmen ja häufig eben das Vorhandensein von Hexen für gegeben. Wir haben aber auch entlang der ganzen Weinstraße, im Süden der Weinstraße, historisch belegte Hexenverfolgungen. Und die sind auch ganz gut von Historikern untersucht worden, wie es dazu kam. Ich glaube, heute gibt es das nicht mehr, Hexenglauben, aber ich habe noch eine Quelle gefunden Ende des 19. Jahrhunderts, dass im Dorf noch so Art Hexer tätig waren. Heute würde man wahrscheinlich sagen Heilpraktiker, aber die haben dann mit Donnerkeilen, also alten Faustkeilen, haben die noch geheilt. Also das war durchaus so, dass einige Gegenden noch vor 150 Jahren traditioneller waren als wahrscheinlich die städtischen Regionen der gleichen Gegend.
Sehr interessant. Spukgeschichten nehmen ja oft Bezug auf historische Ereignisse, wie zum Beispiel einen Krieg oder andere tragische Ereignisse oder was auch immer. Und was für historische und oder kulturelle Hintergründe haben wir denn bei diesen Spukorten und Spukgeschichten in der Pfalz? Gibt es da was Signifikantes?
Oh, wir haben verschiedene Persönlichkeiten wie den Franz von Zickingen, den letzten Ritter, der Gegenstand vieler Sagen ist und der auch spuken soll. Generell haben wir aber mehr diese traditionellen, in den Legenden, die traditionellen Geister wie die Weiße Frau oder den Schwarzen Hund oder den Hammel und weniger historische Gestalten. Das wüsste ich jetzt nicht so viel. Was relativ verbreitet noch ist, ist die Geschichte vom Kaiser Barbarossa. Der war ja nun auch, hat unter anderem die Pfalz eben ausgebaut zu einem Mittelpunkt seines Reichs. Die Reichsklan Odin waren in der Pfalz gewesen lange Zeit und der soll noch schlafen, nicht nur im Kyffhäuser, sondern auch unter dem Trifels oder unter dem Barbarossa-Schloss in Kaiserslautern oder in Hagenau unter der Kaiserpfalz dort. Und es gibt sogar so Sagen, dass er als Geist zwischen diesen einzelnen Residenzen hin und her zieht.
Spannend. Herr Kauert, ich höre mir gerne Geschichten über diese sogenannten Geisterhunde oder schwarzen Hunde an. Sie sind ja auch mit dem UFO-Phänomen ein bisschen verbandelt, haben Sie vorhin erzählt. Und ich habe das auch schon oft in Verbindung mit dem UFO-Phänomen gehört. Oder mit anderen Phänomenen, mit paranormalen, sogenannten paranormalen Phänomenen. Wo finden wir denn in der Pfalz diese Geisterhunde?
Also Geisterhunde gibt es in der Vorderpfalz, wenn ich jetzt nicht ganz verkehrt bin. Vielleicht kann der Ulrich mir da weiterhelfen.
Würde ich sagen Vorderpfalz, ja.
Jetzt im UFO-Phänomen ist das dann in den Führungsbereich oder?
Genau, zum Beispiel im Führungsbereich oder im Bereich der Nahbegegnung und so habe ich das schon ein oder andere Mal gehört, ja. Finde ich ganz interessant. Ja, erzählen Sie doch mal ein paar Geschichten von diesen Geisterhunden. Wo kommen die denn vor? Können Sie denn mal ein paar so Legenden auspacken?
Also wir haben zum Beispiel die Burg Aldan und da bewacht ein großer schrecklicher Hund mit Augen wie feurige Kohlen einen Schatz in einer Grotte darunter. Das Maul ist voller spitzer Zähne und atmet Flammen aus. Wer sich nähert, wird automatisch zerfleischt. Also nicht einfach diesen Schatz zu heben. Und da, er wird auch Höllenhund genannt, was so ein bisschen wieder verrät, wo der herkommt. Er ist natürlich ein Dämon.
Ich glaube hier Edigheim, ne? Das ist auch, glaube ich, ein Hund gewesen, war Smuk halt, ne?
Der kriegt bei Edigheim ein Hund mit feurig glühenden Augen eine Sau mit Holzklumpen und eine dreibeinige Ziege spuken dort. Also ein richtiger Tiergeist-Overkill. Also wir haben ganz viele, aber die werden immer gleich beschrieben. Sie sind groß, sie sind schwarz, sie haben glühende Augen und häufig bewachen sie Schätze oder knurren oder fallen den Wanderer an.
Das ist interessant. Ja, die bewachen meistens Schätze, diese Hunde. Das habe ich auch schon von anderer Seite gehört. Das finde ich immer ganz interessant, denn weder für diese Hunde noch für diese Schätze gibt es ja Belege. Und man fragt sich, wo diese Geschichten denn herkommen, ne? Wofür man die eben ins Leben gerufen hat. Das finde ich ganz interessant, die Frage.
Ja, sicher. Ich denke, dass so die Hunde waren, Hunde waren sicher bedrohlicher früher, als sie noch hauptsächlich Schutzhunde waren für Haus und Herde. Vielleicht spielt auch der Wolf rein. Also sicher ist auch maßgeblich, dass viele sagen, erst im 19. Jahrhundert aufgezeichnet wurde und mancher sagen, Aufzeichner vielleicht auch einfach dachte, zu der Burg würde auch ein schwarzer Hund gut passen. Wir wissen nicht, wie akribisch damals gearbeitet wurde. Es ist nur so, dass das ein Thema ist, das in ganz Deutschland verbreitet ist. Also die Angst vor dem Hund.
Die Angst vor dem Hund und auch die Weiße Frau, die gibt es auch hier bei uns, die gibt es in verschiedenen Regionen hier bei uns. In einer Erzählung steht sie am Straßenrand und wartet auf Leute, die anhalten sollen, um sie mitzunehmen. Dann gibt es Geschichten, dass manche Leute die Weiße Frau mitgenommen haben und dann ist die plötzlich im Auto nicht mehr drin gewesen, als man anhielt. Dann gibt es die Weiße Frau auf der Burg, auf dem Schloss. Was könnt ihr mir über die Weiße Frau berichten?
Der erste Typ, das nennt man in der Terminologie der Phantomanhalter. Das gibt's auch aus ganz Europa, hat mir sogar mal in Bayern in den 80er Jahren, da ist der Erzengel Michael als Anhalter gereist, hat den Weltuntergang vorhergesagt und sich dann die Luft aufgelöst. Und das andere ist die typische weiße Frau von Kloster und Burg. Da mag und Quelle, habe ich die auch schon, ist sie mir auch schon begegnet. Das mögen so noch Vorstellungen sein im Volksglauben, dass es so Feen gab, die das bewacht haben. Also da ist sicher so eine so eine Überlappung zwischen der traditionellen Fee, die ja weder gut noch böse war, sondern nur irgendwie so eine Art Naturkraft, und mit dem Gefühl, dass die etwas bewacht, den Schatz oder Gesundheit oder sonst wie. Ja,
ja. Interessant.
Bekannt ist ja auch die Barbara von Berbertstein, so als prominentestes Beispiel vielleicht, die halt immer noch in Tal und Burg unterwegs ist mit dem Baby auf dem Arm, das halt, als die Burg gebrannt ist, vorausgeschmissen hat und dann selber hinterhergesprungen ist, nach der Sage halt. Ja, das ist auch so eine weiße Frau, die quasi dann noch als Geist umgeht.
Es ist oft eine Dame gewesen in der Geschichte dann, die zu Lebzeiten etwas gelitten hat oder dann am Ende ihres Lebens etwas Schreckliches erlebt hat. Ja, das wiederholt sich. Ist auch so ein Muster, glaube ich, bei dieser Geschichte. Herr Kunter, Altenkirch, von denen habe ich Ihnen in der letzten Folge erzählt, der betreibt das Museum des saarländischen Aberglaubens. Das ist wirklich absolut sehenswert. Herr Kunter, Altenkirch kann ich eben nur nahelegen, da mal ein bisschen zu recherchieren über den Herrn Altenkirch. Mhm. Auf jeden Fall, er hat mir viel zum Thema Aberglaube und Volksglaube erzählt. Und er hat mal gesagt, dass das Ganze leider immer mehr in Vergessenheit gerät, weil immer weniger Menschen über diese Sagen und Legenden sprechen. Und irgendwann ist dann auch die letzte Geschichte in Vergessenheit geraten. Das wird irgendwann kommen, sagt er. Und das ist sehr schade. Wie gehen denn die Menschen in der Pfalz mit ihren Legenden und Sagen um? Und gibt es da vielleicht auch regionale Unterschiede? Wird vielleicht dieserorts mehr drüber gesprochen? Oder ist das irgendwie tiefer in das Leben noch irgendwie eingewebt? Oder ist es wirklich nur noch in Büchern zu lesen?
Ja, würde ich so ähnlich sehen. Wir haben so ein paar Sagen, die sich, also Sagen gibt es ja, um etwas zu erklären, ein Naturphänomen oder auch einen Ortsnamen, den man nicht mehr versteht. Es gibt bei Dahn den sogenannten Jungfernsprung. Das kommt von Sprung ist gleich Quelle, Jungfer ist Jungfrau Maria, da war also mal eine Marienquelle. Aber die Sage erklärt, dass das eine Jungfrau von einem Jäger davongelaufen wäre und von diesem Fels gesprungen ist, und hat sich ihr Rock wie ein Fallschirm geöffnet und sie ist eben sanft auf der Erde gelandet und gerettet. Diese Sage kennen die Leute, weil das verknüpft ist mit diesem Felsen oder der Teufelstisch, wo der Teufel mal gegessen hat. Aber ansonsten würde ich sagen, ist die Pfalz zwar einerseits eine traditionelle Gegend, andererseits aber auch so oft von verheert worden, neue Bevölkerungsteile gekriegt, dass so richtige Traditionen, aber das ist ja wie überall in Deutschland, dass man mehr nach vorne guckt als zurück.
Ja.
Also die Sachen gehen auch bei uns verloren, es sei denn, sie sind eben touristisch erschlossen. Die Elvetritsche, das ist unser Sagenvogel, da gibt es ständig touristische Angebote und dann lebt das auch weiter.
Es ist ein bisschen schade, dass das irgendwann mal verschwindet. Also ich finde das sehr schade. Wir haben ja auch schöne Legenden und schöne Sagen hier bei uns und ich finde das ein bisschen traurig. Aber gut, es gibt Bücher. Da kann ja, wer sich dafür interessiert, der kann das ja nachlesen. In Ihrem Buch zum Beispiel. Mhm. Gibt es in Ihrem Buch denn auch, oder gibt es in der Pfalz Sagen oder Legenden über Gewässer, an denen irgendwas Spektakuläres passiert oder passiert sein soll?
Der Ungeheuersee, was also ein bekanntes Beispiel dafür. Das ist schon mal ein sehr interessanter Name halt. Der Ungeheuersee hat allerdings wenig mit dem Pfälzer Nessie zu tun. Und in diesem See sollen die Glocken im 30-jährigen Krieg versteckt worden sein. Und da soll auch noch eine Frau wohnen oder eine Hexe, die halt Kinder, die zum Namen Ufer spielen, dann in ihr Reich zieht.
Ah, der Ungeheuersee, haben Sie gesagt, ja?
Der Ungeheuersee. Hat aber nichts mit Ungeheuer zu tun.
Ja, der Ungeheuersee. Eine Hexe wohnt darin, die kleine Kinder ins Wasser runterzieht. Das ist ja, das ist ja gruselig. Haben Sie beide auch mal etwas erlebt, das man als paranormal bezeichnen könnte? Vielleicht fangen wir mit Herrn Kauert an. Gab es da irgendwas, wo Sie sagen könnten, Mensch, da weiß ich jetzt nicht, was es damit auf sich hatte?
Jetzt so direkt eigentlich nicht, nee. Also es ist mehr so, wie ich vorhin erzählt habe, dieses subjektive Empfinden, was man so ein bisschen als Gruselfaktor dann bezeichnen kann, aber dass ich jetzt da so etwas gesehen hätte oder halt gehört, nein, nicht wirklich.
Ja, das ist immer schwer, was will ich als paranormal begreifen. Ich hatte mal etwas, also das ist nicht eine medizinische Panikattacke, sondern da war ich noch um einiges jünger in Elmstein, das ist auch in der Pfalz, im Wald unterwegs und hatte so das Gefühl, dass man mich anguckt. Ich war also alleine, da ist man häufig allein im Wald. Und dann hatte ich diese Furcht, dass mir irgendjemand was antun will und bin abgehauen. Das ist kennt man von vielen Bergen, Polarexpeditionen, immer wieder gibt es solche Anfälle. Also das habe ich schon erlebt. Ja, im Grunde, das reicht schon. Das war unheimlich genug.
Das kann ich mir vorstellen. Ich bin auch ein Mensch, der sehr skeptisch ist und ich werde auch hier beim Projekt manchmal in den Kommentaren ganz schön hart rangenommen. Aber das macht nichts, da kann ich mit umgehen. Ich zweifle sehr viel an, wenn ich jetzt eine UFO-Geschichte höre oder irgendwas Paranormales oder eine Nahbegegnung. Ich finde das mega spannend, ich finde das absolut interessant, wenn die Leute mir darüber berichten. Ich finde das super. Aber ich habe da schon meine eigenen Gedanken dazu. Also mir reicht nicht alleine die Tatsache, dass jemand mir das erzählt, dass ich das irgendwie für bare Münze nehme. Ich prüfe und prüfe und prüfe. Solange es noch irgendwie 10 Möglichkeiten gibt, was es sonst gewesen sein könnte, glaube ich, solche Geschichten natürlich nicht ultimativ. Das wäre auch verwegen, das zu tun, meiner Meinung nach. Ich habe allerdings auch schon ein paar Sachen erlebt, auch hier im Haus. Wir wohnen in einem alten, ja, ehemaligen Bauernhaus von 1860, 1870 irgendwas, was jetzt nichts damit zu tun haben muss. Aber gut, hier knarzt und knackt es ab und an mal, das ist ganz klar, ist ein altes Haus. Die Treppe knarrt, die alte Holztreppe. Aber hier sind schon ein, zwei Dinge passiert. Ja, ich weiß nicht, ob ich es paranormal nennen würde, aber ich denke, auch die Atmosphäre des Hauses an sich, so ein altes Haus, das hat ja auch so eine eigene Energie, finde ich. Das ist genau wie, wenn man an so einen Spukort geht, in so eine alte Burg reingeht. Ne, in einem Neubau fühlt man sich da nicht so wie vielleicht in der Burg von 1400 irgendwas. Und so ist es in diesem Haus eben auch. Man überlegt, Mensch, was ist hier passiert wohl früher? Wer hat hier gelebt? Wie haben die Leute gelebt? Ist vielleicht was Schlimmes passiert oder ist hier jemand gestorben? Also es sind schon ein paar komische Sachen hier passiert, dass sich irgendwas komisch bewegt hat oder man hat Klopfgeräusche gehört oder sowas wie Schritte. Wo ich schon drüber nachgedacht habe, Mensch, was ist das wohl gewesen? Ich denke aber in der Regel nicht lange drüber nach, denn ich kann es mir sowieso nicht erklären, denke ich mir immer. Und was nützt es sich, darüber den Kopf zu zerbrechen? Also derartige Dinge sind Ihnen beiden dann vermutlich noch nicht passiert, wie ich jetzt gehört habe.
Nicht so in der Eindeutigkeit, ja.
Ja. Lassen Sie uns nochmal auf die Irrlichter zu sprechen kommen. Vielleicht, Herr Kauert, vielleicht können Sie ein paar Ereignisse ansprechen in Bezug auf diese Irrlichter? Das finde ich sehr spannend.
Ja, ehrlich, das fällt mir jetzt nächstes Mal die Legende aus Maudach, also Maudacher Bruch ein. Da sollen halt Irrlichter gesehen worden sein. Aber ich denke, dass die auch erklärbar sind, dass durch das Sumpfgas oder dergleichen natürlich dann halt in der Sage dann als Irrlich oder als Irrlicht dann bezeichnet werden. Ja, es ist sogar ein relativ aktueller Fall, also relativ 2004, stimmt, da war Polizei in Friedrichshafen, die Jägerwalle beobachtet, wie ein unbekanntes Flugobjekt Dinge im See landete. Herbeigeeilte Polizisten sahen das unheimliche Lichtphänomen ebenfalls, konnten aber in der Dunkelheit keine Erklärung finden. Mit Taucher und Schlauchboot fanden am Tag danach die Feuerwehr nach den unheimlichen Dingen. Sie bargen einen kleinen Ballon. Ja, genau.
Mhm. Ach so, da hat jemand sozusagen so eine Art UFO gemeldet. Ein unbekanntes Flugobjekt gemeldet, oder?
Genau, so war das.
Aha. Genau, ja.
Das ist ja interessant. Sie beide beschäftigen sich ja mit dem UFO-Phänomen. Einfach mal ein bisschen off-topic jetzt. Die Frage geht an Sie beide. Gibt es, was das UFO-Phänomen betrifft, was sind denn für Sie Fälle, von denen Sie sagen, da ist jetzt wirklich was dran, das könnte etwas sein, das wirklich unerklärlich ist? Also vieles kann man ja erklären, vieles sind dann irgendwie, ja, dann war es der Abendstern oder irgendeine andere, ein Disco-Licht oder was weiß ich. Ne? Das ist es ja oft, leider, muss man sagen. Welche sind denn die UFO-Sichtungen, die für Sie wirklich, bei denen wirklich was dran sein könnte?
Das ist schwer. Da würde mir nichts wirklich einfallen. Also für mich ist UFO etwas, vielleicht auch wie ein Gespenst, etwas, was man erleben kann, was aber nicht wirklich ist. Das klingt immer so, als würde man sagen, die Leute bilden sich ein. Das stimmt aber nicht. Es gibt viele Dinge, die wir erleben, Emotionen, Furcht, Angst, Liebe, die man nicht messen kann, die physikalisch niemand jemals irgendwie ausstopfen und wohin bringen können. Und die Fähigkeit, solche Sachen zu sehen, die gehört eben für mich zu dieser Kategorie von Gegenständen. Mhm. Und insofern ist jemand, der sagt, ich habe ein UFO gesehen, der sagt, was er gesehen hat, aber das heißt nicht, dass ich, wenn ich nebendran gestanden hätte, das Gleiche gesehen hat. Es sei denn, es handelt sich eben um eine simple Verwechslung, was durchaus vorzukommen pflegt. Also da bin ich eher auf der skeptischen Seite.
Ja, ich bin auch sehr skeptisch eingestellt und auch so auf der Linie von der GEP. Also die haben halt einen ganz kleinen Prozentsatz von Fällen gesammelt, die bis heute nicht erklärbar sind. Also als Gutoverfall bezeichnet. Heißt aber jetzt natürlich nicht, dass das dann als letztliche Erklärung dann ein außerirdisches Raumschiff ist. Ne? Das ist halt momentan nicht erklärbar als herkömmliches Flugobjekt oder sonst irgendwas. Aber das ist ein ganz kleiner Prozentsatz. Die meisten Sachen sind halt einfach tatsächlich erklärbar, aber halt klar für den Zeugen halt erstmal halt ein Problem halt, ne? Weil das halt nicht einordnen kann.
Sehr interessant. Was denken Sie beide denn von diesen weltweit vermeintlich vorkommenden Entführungsfällen oder diese Tierverstümmelungen? Wir haben ja weltweit Berichte von Leuten, die oft dasselbe erzählen. Das haben wir ja schon seit vielen Jahrzehnten auch. Keine Ahnung, in den 70er Jahren ging das ja auch schon rum, dass Leute, ich meine, da war die Kommunikation noch nicht so gut wie jetzt. Jetzt kann man sich alles per Internet herholen und vielleicht auch nachplappern, wenn man das möchte. Ich sage nicht, dass es Leute machen, aber es könnte natürlich sein. Man kann sich die Informationen jetzt natürlich herholen und viele Geschichten durchlesen. Was halten Sie denn von derartigen Phänomenen, wenn Sie sowas hören, dass jetzt zum Beispiel nehmen wir den Fall von Ruwa, Simbabwe, da bei dem viele Kinder jetzt Flugobjekte haben vom Himmel kommen sehen und dann stiegen irgendwelche kleinen Wesen aus und
das ist so ein also jetzt über Entführung generell könnte ich was erzählen. Über der Geschichte von Ruwa, da habe ich mich nicht wirklich beschäftigt. Also man kann nur dann kompetent reden, wenn man die Sachen zumindest mal sich genau durchgecheckt hat. Das kann ich nicht. Bei Entführungen nehme ich an, dass das ein internes psychologisches Phänomen ist. Das sind Sachen, die eine bestimmte Zahl der Menschen, ein bestimmter Prozentsatz der Menschen erleben. Also für manches gibt es medizinische Fachausdrücke wie Hypnagogie, was aber dann eben, weil man glaubt, das hätte was mit UFOs zu tun, ganz anders betrachtet wird. Was es jetzt so mit Landung von UFOs und so auf sich hat, das ist, ich habe bisher noch keinen überzeugenden Fall gesehen. Ich will es nicht ausschließen, muss aber auch immer wieder, und das ist das, was mich dann interessiert, feststellen, dass auch diese angeblich so modernen Sachen, also Dinge, die aus dem Weltraum kommen, also wenn ein UFO landet, metallisch, eine Tür geht auf, ein Männchen steigt aus, dann ist ja die Chance, dass es sich um eine einfache Verwechslung hält, relativ geringer. Aber diese Sachen sind fast identisch mit den Sagen von Kobolden und Ähnlichem, so dass ich da eher annehme, dass es so eine im Menschen innewohnende Geschichte ist, die eben immer wieder neu erlebt wird.
Ja.
Das klingt jetzt nicht so präzise, wie zu sagen, das sind jetzt Außerirdische von Zeta Reticuli, aber in diesen Worten kann ich zusammenfassen, was ich davon denke.
Ja, es ist. Ich sehe es auch ähnlich halt. Also ich denke, dass vielleicht also Sagen und Geschichten von Zwergen halt, die Zwergenwesen heute vielleicht dann als kleine graue Aliens dann neu interpretiert werden. Aber ich habe jetzt selber auch noch nichts Überzeugendes an Fotos oder Filmmaterial gesehen, was jetzt ein gelandetes UFO zeigen könnte. Wobei es halt heute ja auch ziemlich leicht ist, sowas zu fälschen mittlerweile. Ne? Mhm. Und halt ältere Fotos so aus den seitdem es halt genau untersucht wird mit Projekt Bluebook und so, die Fotos, die da gezeigt werden, da ist nichts Überzeugendes in meinen Augen dabei. Ja, und Entführungsphänomen, denke ich, das hat sich auch sehr verselbstständigt, halt, dass das ziemlich gehypt wurde Anfang der 90er Jahre. Ich habe da viel mit dem Johannes Fieberg, der leider schon verstorben ist, geredet, der da auch Theorien aufgestellt hat, mit denen man geteilter Meinung sein kann, aber ich denke, dass da viel halt auch von anderen Leuten wieder abgeguckt wurde und dann in die eigene Erzählung mit eingebaut worden. Es ist halt sehr komplex halt. Ne? Ich weiß jetzt nicht, warum ein Alien jetzt halt mit der Kutte da unterwegs sein muss. Ne? Oder vielleicht ist das halt auch wieder ein Zwergenwesen, was dann halt neu interpretiert wurde. Es ist echt schwierig halt. Also ich bin halt sehr skeptisch, wie der Ulrich ja eigentlich auch.
Ja, interessante Ansicht. Ich bin ebenfalls sehr skeptisch. Aber ich glaube, ich lasse mir da ein paar mehr Türen offen als Sie beide. Aber das macht ja nichts. Wir sind eben verschieden. Das ist ja nicht schlimm. Zurück zum eigentlichen Thema. Und Sie haben gerade Zwergen angesprochen. Gibt es denn viele Sagen und Legenden über Zwerge in der Pfalz? Die gibt es ja eigentlich überall.
Ja, also wir haben auch in der Pfalz Zwergengeschichten. Nicht so viel wie jetzt zum Beispiel hier im Siebengebirge, wo ich jetzt wohne, in der Nähe. da gibt es sehr viele alte Bergwerke und entsprechend auch viele Zwergensagen. Wir haben eher weniger. Also ich, wie gesagt, die Haupttypen bei uns sind der schwarze Hund und die weiße Frau und der Hammel. Und natürlich würde ich auch gerne mal über was anderes noch reden. Spuk äußert sich häufig auch, wir kennen das aus dem Wort Poltergeist, in Geräuschen. Und da haben wir einige Geschichten, wo es dann heißt, man hat Leute haben ein seltsames Geräusch gehört oder ein mitten am windstillen Tag waren die am Berg unterwegs und dann setzte ein ungeheures Brausen an. Diese Phänomene sind auch noch, würde ich vielleicht sagen, einer von den großen Typen der Geschichten in der Pfalz. Also ich habe es hier mal rausgesucht, Ohrensberg, Sommer 211. Da zelteten zwei Wanderer am Ohrensberg und die hörten dann gegen 23 Uhr ein seltsames Geräusch. Und dann kam eine menschenähnliche Schattengestalt, ein durchsichtiger Mann, der den einen der Leute da anzustarren schien, und da trat er zur Seite und verschwand. Und das ist also so eine Geschichte aus dem Geisterforum. Aber ich habe auch hier eine historisch verbürgte Geschichte, das genau das Gegenteil, da war das Geräusch nicht unheimlich, sondern himmlisch. Bei einer Wallfahrt bei Königsbach 1864, da zogen 6000 Gläubige zur Eröffnung einer Kapelle und dann wird berichtet, was geschehen ist, wir wissen es nicht, es wird berichtet, dass plötzlich ein süßer, wunderlieblicher Gesang aus dem Tal an unsere Ohren drang. Ich richtete meinen Blick nach jener Gegend hin, woher der liebliche Gesang herübertönte, und beobachtete auch bei den anderen Zuhörern die gleiche überraschende Bewegung. Wir vermuteten, aus dem Tal komme noch eine Prozession. Nach einiger Zeit verlor sich der Gesang immer weitere Ferne, bis er endlich ganz verstummte. Also das ist so eine Geschichte, die sowohl in den traditionellen Sagen als auch in den Chroniken, als auch in den heutigen Augenzeugenberichten vorkommt. Seltsame Geräusche, himmlische Musik, entweder wie hier schön oder wie in dem Augenzeugenbericht dämonisch und unheimlich und so mit Schattenwesen versehen. Das ist also auch eine Erfahrung, über die wir noch gar nicht geredet haben. Da haben wir aber 4 oder 5 in unserem Buch alleine drin.
Das ist sehr spannend. Diese Geräusche finde ich sehr spannend. Ja, wir hatten ja vor ein paar Jahren auch diese Himmelstrompeten, über die ganzen Zeitungen berichtet hatten, wo, glaube ich, auch noch keiner so richtig weiß, wo es herkam, was es jetzt für einen Ursprung hatte. Ich weiß es gerade nicht, vielleicht wissen Sie es. Aber sowas finde ich sehr spannend.
Eine Erklärung dafür kenne ich nicht, aber ich habe das mitgekriegt damals. Man kennt es vom Bodensee, da heißt es dann Seeschießen, da waren das so Knalle oder Explosionen. In Belgien ist es bekannt, mir hat meine Bekannte gesagt, dass man das in Eifel jedes Jahr höre. Aber genau erklärt ist das nicht, nee. Da gibt es also auch, es beschäftigt sich natürlich kein Physiker mehr mit so Sachen, weil wir dringlich auch Probleme haben. Aber soweit ich weiß, gibt es da nur Mutmaßungen, aber keine Lösungen, keine definitiven.
Wie liefen denn die Recherchen ab für diese ganzen Sagen und Legenden? Das ist jetzt nicht Ihr einziges Buch, ne? Sie haben ja sicher mit vielen Menschen gesprochen vor Ort. Vermutlich auch mit älteren Menschen. Das macht ja auch Sinn bei so alten Sagen und Legenden, nehme ich an, oder?
Ja, ich bin mehr so der Bibliothekentyp, muss ich sagen. Also wenn ich was finde, dann schreibe ich manchmal an, aber das ist mir eher Archive und Stadtmuseen, die ich anschreibe. Und dann gehe ich eben gerne hin und versuche mir die Sachen vorzustellen, wenn es mir denn möglich ist, da hinzufahren. Also das ist, denke, das ist auch, was der Peter macht, weil ich diese Bilder auch so sehe wie so eine Art, naja, jetzt nicht esoterisch ausgedrückt, aber wie eine Wünschelrute, die so die Stimmung von diesen Orten erahnt. Und ich finde, das hat er auch immer ganz toll gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob du, Peter, eine besondere Technik hast für deine Bilder, ob du da erstmal vor Ort bist und wartest oder...
Also von der Technik her, ich mache ganz normale Farbfotos, also Digitalfotos, Digitalkamera natürlich. Und die werden dann halt am PC dann nochmal halt, wie gesagt, verändert auf IR, also Infrarot-Look. Das dann halt so diese Fremdartigkeit so ein bisschen dann rausholen. Mhm. Aber das war eine ganz interessante Arbeitsteilung halt für das Buch. Also ich hatte ja die Idee gehabt, habe hier dann in den Urschrank getreten, da war direkt Feuer und Flamme, die Texte zu machen. Und da haben wir ja halt 3 Listen gemacht. Eine Liste war, wo Fotos und Geschichte quasi schon da waren. Eine Liste war halt, wo eine Geschichte da war halt und die Fotos gefehlt haben. Das war dann halt quasi mein Part, die dann noch zu besorgen. Und die dritte Liste war dann alles genau umgekehrt, dann, wo man die Fotos haben, aber noch keine Geschichte. Und das waren dann teilweise auch nur so ein paar Brotkrumen, wo ich im Ulrich hingeschmissen habe, und der hat halt fast zu jedem doch was dann gefunden, was in das Buch reinpasste halt. Also das ist nochmal ein Kompliment halt, wenn man so viel rausgekommen ist, dann, ja, was dann nicht im Internet oder irgendwo dann leicht zu finden ist.
Das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, wie man denn als Fotograf so eine gute Atmosphäre einfängt. Ihre Fotos sind wirklich, wie gesagt, nochmal, die sind wirklich sehr gut, die gefallen mir sehr gut und die sind sehr passend und treffend auf die Geschichten zugeschnitten. Ob Sie vielleicht einen Tipp haben für angehende Fotografen, wie man denn als Fotograf solche Orte, ja, die richtige Stimmung einfängt. Aber ich denke, da gehört viel Bauchgefühl, Intuition dazu und einfach ein Blick, ne?
Ja gut, ich fotografiere jetzt seit 35, 40 Jahren in der Pfalz. Das sind jetzt also quasi Fotos in so ein Spektrum von 23 Jahren, wo ich jetzt in der Pfalz fotografiere. Also was man halt braucht, ist immer Sonne tatsächlich, auch wenn die Bilder teilweise sehr dunkel werden. Dass man einfach diesen Schattenfall hat, da braucht man halt Zeit, dass man auch warten kann, wenn jetzt vielleicht viele Leute da sind. Zum Beispiel ein Teufelsdicht, da sieht aus, als wenn der verlassen wäre, das Foto. Das war bei einem anderen Sonntag gewesen, da waren ungefähr 100 Leute da an diesem Teufelsdicht unterwegs. Also halt Zeit, einfach um den richtigen Moment abzuwarten. Und ansonsten halt, also es ist einfach nur halt die bisschen Technik und halt die Perspektive, das ist halt wichtig.
Ja. Bei euch da drüben gibt es eine Burg Frankenstein, die hat aber mit Sicherheit nichts mit dem Dr. Frankenstein zu tun, oder?
Nein.
Nein.
Das heißt, die Frankensteinburg, die ist ja in Hessen. Ich glaube, im Spessart, wenn ich nicht ganz verkehrt bin. Das, also die halt auf diesen Roman zurückgeht. Aber hier die Frankenstein, die ist ja halt nur noch eine Ruine, aber auch trotzdem sehr interessant.
Was ist denn die Geschichte dieser Burg?
Ah ja, unter der Burg Frankenstein ist wie unter vielen Burgen ein Schatz verborgen, weil ein Raubritter da gewohnt hat. Sind wir wieder bei den Hunden. Also der Mann kam in den Keller und hat die Truhe gesehen und hat sich schon gefreut. Aber dann wurde sie von zwei riesigen Hunden mit feurigen Köpfen bewacht. Und dann schimpfte der Mann darüber. Und am nächsten Morgen fand man ihn dann völlig erschöpft und verschwitzt und mit schneeweißen Haaren vor dem Eingang der Höhle liegen, und ja, dann hat sie es gerecht, dass er geschimpft hat.
Ich denke, es ist auch eine Art Wandersage. Also es gibt einen ähnlichen mit weißen Haaren, der weiße Peter von Wachenheim, ne, der auch unter die Burg gegangen ist und da einen Rittersaal gefunden und also auch einen Schatzbergen da unten, und ist dann auch am nächsten Morgen mit weißen Haaren dann wieder aufgewacht. Also ich denke, das ist auch für mehrere Orte diese Geschichte gibt.
Ja. Die weißen Haare, ich überlege gerade, woher ich die Geschichte mit den weißen Haaren noch kenne. Ich glaube, aus der Burg Hoska, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, aber die kommt auch in vielen Romanen. Das ist immer so, um zu zeigen, dass jemand wirklich Furcht hatte, sagt man, dass die Haare über Nacht schneeweiß geworden sind. Tatsächlich kann das sogar passieren, habe ich mal recherchiert. Allerdings nicht über Nacht, sondern dann im Laufe von ein paar Monaten.
Ja, das funktioniert auch mit... Wenn einen die Arbeit nervt, übrigens, bekommt man auch graue Haare. Ja, also wirklich spannende Geschichten in Ihrem Buch. Das finde ich sehr interessant. Sie haben mir netterweise die PDF zugeschickt. Vielen Dank nochmal dafür. Ich werde es mir noch auf jeden Fall noch zu Ende durchgucken. Und die Geschichte mit den Zwergen, die habe ich vorhin angesprochen, denn das passt jetzt vielleicht gar nicht so wirklich dazu, aber ich will es vielleicht doch mal erzählen. Ich habe vor einer Weile einen Podcast gehört, da ging es um eine ganz frühe Menschenart. Da ging es um den Homo floresiensis, glaube ich, hieß der. Und das, man nennt ihn auch den Hobbit unter den Menschenarten. Und die wurden nur, ich glaube, knapp einen Meter groß. Ein bisschen über einen Meter. Und manchmal blieben die, glaube ich, auch unter einem Meter. Also es war eine ganz frühe Menschenart, die wirklich ganz, ganz klein blieb. Und da frage ich mich doch, wie viele solcher Legenden vielleicht auch daher kommen. Wer weiß. Die sind wahrscheinlich schon lange ausgestorben, aber ja, vielleicht hat das auch da seinen Ursprung, die ein oder andere Geschichte. Natürlich nicht hier bei uns, aber anderswo. Ne? Diese Geschichten von Zwergen, die gibt es ja überall auf der Welt. Das finde ich auch so faszinierend, dass man viele dieser Geschichten, die wir hier hören, auch die Weiße Frau zum Beispiel, habe ich Ich habe ja noch ein englischsprachiges Podcast-Projekt mit einem amerikanischen Kollegen, der mir auch viele Geschichten über Zwerge erzählt hat aus seiner Gegend da in Richtung Wisconsin. Und auch die weiße Frau ist da ein relativ großes Thema immer. Und die ist dann in Amiland meistens Anhalterin, muss man sagen. Die wird irgendwann mitgenommen, ja. Auch die Zwerge. Und ich finde das ganz spannend, wie das so die Runde macht, global.
Die Zwerge, die kennt man überall. Ich habe sogar mal gelesen von den Cherokee und die haben Geschichten von kleinen Männern, die auch wie bei uns technisch versiert sind. Also die Sachen gibt es tatsächlich überall. Wie man die jetzt erklärt, das ist schwierig zu wissen. Vielleicht einfach, weil wir ja als Menschheit alle das gleiche Erbe mit uns tragen. Ob das jemand Auslöser hat, da bin ich selber skeptisch, aber ich verstehe, dass man das glauben kann, aber ob jetzt so eine Geschichte wie von den Hobbits bis zu uns rüberkam nach Europa, das ist natürlich schwierig zu sich vorzustellen.
Ja, da haben Sie natürlich recht. Das ist eher schwer vorstellbar, ja. Es war sehr spannend mit Ihnen beiden. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich werde Ihr Buch natürlich und Ihre anderen Bücher natürlich auch unter dieser Folge verlinken, sodass die Leute, die da Interesse haben, natürlich sich bedienen können an den Links. Und
das wäre gut, ja.
Es war spannend, wie gesagt, war sehr spannend. Ich hoffe, wir treffen uns nochmal. Ich hätte noch viele Fragen zu vielen anderen Themen an Sie, Herr Magin. Sie haben mir auch in der E-Mail erzählt, vielleicht können wir da noch kurz, bevor wir Schluss machen, ein kleines bisschen spoilern. Sie haben mir erzählt, Sie schreiben, glaube ich, gerade an einem Buch. Ich hoffe, ich verrate nicht zu viel. Da geht es um unterirdische Anlagen, war das so?
Genau, das mache ich gerade. Und es gibt viel mehr. Von denen, die wir alle kennen, von der Tiefgarage bis zur U-Bahn, aber eben auch aus dem Mittelalter die Erdstelle, die gibt es ja in Bayern und auch in Coburg mehr, also die gibt es hier in der Region nicht. Es gibt bei uns riesige unterirdische Steinbrüche, das ist was ganz anderes als ein Bergwerk und die Leute, die sowas zum ersten Mal sehen, die sind auch immer ganz verblüfft, weil da hat man einen kleinen Stollen in den Berg rein und dann riesige Hallen mit Stützsäulen, weil eben Stein abgebaut wurde und nicht irgendeine Ader. Wir haben die Krypten in den Kirchen, wir haben die Mikwe, die Kultbäder unserer jüdischen Städte im Mittelalter. Also es gibt unwahrscheinlich viele tolle Sachen. Manches ist geheimnisvoll, wie die Erdstelle, vieles ist erklärt. Aber es gibt bei uns Sachen, ich hatte zum Schluss das Problem, nicht was zu finden, sondern zu wissen, was ich da überhaupt noch alles rausschmeißen muss, um ungefähr auf die Länge zu kommen, die vorgesehen war. Also es ist ein sehr faszinierendes Thema.
Ja, sehr umfangreich auch. Sehr spannend. Gibt es schon ein Datum? Kann man sagen, wann das kommt?
Im nächsten Jahr. Irgendwann im nächsten Jahr kommt das.
Okay, da sind wir sehr gespannt.
Ja.
Spätestens da treffen wir uns wieder, Herr Magin.
Genau, ja. Ist ja auch immer nett. Ja.
Ja, natürlich. Herr Kauert und Herr Magin, wie gesagt, hat mir viel Spaß gemacht. Bitte bleiben Sie beide noch 2 Minuten bei mir, okay?
Ja, klar.